Genau, meine Predigt heißt heute, ich sehe was, was du nicht siehst. Und wie ihr seht, da unten ist ja noch nichts. Aber es bleibt nicht lange so, denn ich habe euch eine richtig schöne Story mitgebracht. Eine Story aus der Bibel natürlich. Gottes Wort, absolut zuverlässig. Und da möchte ich jetzt erst einmal vorlesen. Es geht um 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Und Elisa betete und sprach, Herr, er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Amen. Wie oft habe ich mich selber erwischt oder gehört mit denselben Worten, O Herr, o weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Und manchmal befällt uns diesen Gefühl von Angst, von Sorgen, von manchmal Verzweiflung, da stecken wir manchmal bis hier. Und wir neigen auch noch dazu, noch den Kopf hängen zu lassen. Ich glaube, das sind Situationen, wo jede von euch mal so richtig voll krass miterlebt hat, dass man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, egal ob es mit Arbeit, mit der Familie, mit der Gemeinde, mit der Gesundheit zu tun hat. Da denkt man, oh, oder ganz einfach geraten wir in ganz gefährliche Situationen im Leben, wo wir auf Schutzengel hoffen und die natürlich auch von Gott zur Verfügung gestellt werden. Und der Mann Gottes, es geht um Elisa und sein Diener, die waren in einer Stadt, ich glaube namens Dothan, wenn ich mich nicht irre, und die waren in eine große Gefahr. Und dann haben sie, besonders der Diener hat eigentlich Panik gekriegt, aber Elisa, der war irgendwie ganz chillig, der war ruhig. Ne? Und das nächste Bild, was sie auf jeden Fall nicht gesehen haben, das waren diese Kreaturen mit kurzen Flügeln. Die schauen so gelangweilt aus. Also ich, wenn ich in Gefahr bin, wenn ich auf Landstraße bin und vielleicht fährt mir einer entgegen, der leiert so und es kommt fast zu einem Frontalcrash, ich hoffe nicht auf die gelangweilten Engel. Zu kurze Flügel, wenig Reichweite, pummelig, ein bisschen übergewichtig. Wer will auf solche Kreaturen hoffen? Das haben unsere Helden in unserer Geschichte auf jeden Fall nicht gesehen, sondern die haben das daher gesehen. Ihr seht da unten, da ist der Elisa und sein Diener. Die sind surrounded, umgeben von Syrer oder in manchen Übersetzungen steht Krieger aus Aram, also Aramäer. Manche sagen Syrer und große Gefahr in der Stadt, ne? Die wollen den Mann Gottes erwischen, gefangen nehmen, weil er denen ganz viele Probleme macht, aber dazu später. Und ihr seht da diese feurigen Wagen, diesen mächtigen Wesen aus purer Energie, die ihnen zu Hilfe kommen. Ja. Und die ganze Story, wer sie lesen möchte, die steht in 2. Könige 6, 8 bis 23. Es geht um den Prophet Elisa. Wer weiß, wer ein Prophet ist, was ein Prophet ist? Ein Prophet ist einer, der die Worte Gottes hört und sie weitergibt. ob es mit der Zukunft oder mit der Gegenwart oder irgendeine Offenbarung ist, spielt keine Rolle. Es muss nicht immer die Zukunft sein. Er gibt einfach die Worte Gottes weiter. Und die Propheten hatten auch diese Aufgabe, in Zeiten vom Glaubensabfall, wenn die Dinge den Bach runtergehen, die waren die Leute, die die Stimme erhoben haben gesagt, stopp, wir sind auf dem falschen Weg, wir müssen zurück zu Gott. Propheten wie Jeremia zum Beispiel, wie Jesaja, die haben direkt die Könige und die Nation angesprochen, wir sind auf dem falschen Weg, kehrt zu Gott, kehrt zu Gott. Das waren eigentlich die Hauptaufgabe der Propheten. Das war nicht nur so, dass sie aus Spaß irgendwie die Zukunft geoffenbart haben, sondern die Hauptaufgabe eines Propheten war, die Herzen der Menschen wieder für Gott zu gewinnen, um wieder auf dem richtigen Weg zu gehen. Also Aram habe ich erklärt, Aramäer, Syrer. Es gab diesen König von Aram, der hat angefangen, Krieg, der hat geplant, Krieg zu führen gegen Israel. Und der Mann Gottes, dieser Prophet Elisa, der hat immer gehört auf übernatürliche Weise, was die für Pläne geschmiedet haben. Und dann ist der Elisa zum König von Israel gegangen und hat gesagt: König, pass auf, die Syrer, die haben ihre Lage da haben sich dort niedergelassen. Die planen etwas Böses gegen euch. Bloß nicht in dieser Gegend vorbeigehen, denn sie planen euch anzugreifen. Und immer wieder, Gott hat durch den Elisa diese hinterlistigen Pläne geoffenbart, sodass Israel sich schützen konnte. Das wünsche ich Israel, dem heutigen Israel auch vom ganzen Herzen, dass die Pläne, die hinterlistigen bösen Pläne der Feinden immer wieder geoffenbart werden. Ob der Prophet Mossad oder Bet-Shemesh oder diese Intelligence Agencies sind, spielt keine Rolle. Hauptsache, Gott benutzt Menschen, um diese bösen Pläne zu offenbaren. Und das geschieht auch einigermaßen, also wahrscheinlich in einem viel größeren Umfang um Israel. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass diese feurigen Wägen mit diesen mächtigen Wesen, die Engel genannt werden, dass sie jetzt um Israel herum sind und bereit sind, böse Angriffe abzuwehren. Genau, und jetzt war halt dieses Problem für den König von Syrien, also für diesen Heerführer. Seine Pläne sind immer gescheitert, weil Gott immer dem Elisa. Und ein Diener von diesem König hat dem König gesagt: König, der Prophet Elisa, der hört sogar, wenn du in deinem Schlafzimmer bist. Ja? Und alles, was du tust, alles, was sagt, der hört's. Dann die logische Idee von diesem König war: Okay, wir brauchen diesen Vogel fangen, den Elisa. Wenn wir den beseitigen, den Mann Gottes, dann werden meine Pläne gelingen. Irgendwie so ein Zeichen bei ihm, okay, vielleicht Umkehr oder sagen, hey, wenn Gott auf deren Seite sind, dann lass ich es lieber sein. Nee, der versucht's und schickt seine Armeen, seine Herren, umringen diese Stadt. Der Diener kriegt Panik, Elisa ist ruhig. Und dann kommt es zu dieser Offenbarung, dass plötzlich der Diener diese geistliche Realität, das, was im Verborgenen passiert, einmal sichtbar vor seinen Augen hat. Eine wunderbare Sache. Dann der Mann Gottes geht zu dieser Soldaten hinunter und sagt: Hey, passt auf, ihr seid eigentlich in der falschen Stadt hier. Folgt mir nach, ich zeige euch, wo der Mann Gottes ist. Ja? Die haben aber den nicht erkannt, weil Gott sie mit Blindheit geschlagen hat. Die konnten sie nicht erkennen. Ja, sind ja übernatürliche Sachen, was Gott so gerne macht. Und der Prophet Elisa, der bringt diese Leute nach Samarien, also wirklich im Kernland Israels, vor dem König. Und auf einmal diese Truppen, die sind da, umgeben von Israeliten. Und auf einmal geht ihnen wieder die Augen auf und erkennen, wow, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Und der König von Israel sagt, Vater, also nennt so mit viel Respekt den Elisa Vater, sollen wir sie jetzt erschlagen? Und Elisa sagt, nee, denn Gott hat sie euch in eure Hand gegeben. Weißt du, was du machen sollst? Mach ein Riesenfest mit viel Essen. Gib denen zu essen. Gib denen zu essen. Ja? Und das ist das Herz Gottes, auch wenn Leute böse sind, er will trotzdem die zu einem Fest einladen und zur Umkehr. Er will sie durch seine Güte und durch seine Geduld überzeugen, kehrt um. Ich will nicht, dass ihr zerstört werdet. Und das Ende von der Geschichte ist, dass diese Leute, die sollen eigentlich abgeschlachtet werden und stattdessen haben eine Riesenparty, die essen gut, die trinken gut. Dann gehen sie wieder nach Syrien oder in diesem Gebiet Aram und sagen, mit diesen Leuten, hey, wir können sie nicht mehr angreifen, lass mal sein. Und dann steht in der Bibel, dass eine gute Weile gab es Ruhe und diese Aramäer Israel nicht mehr angegriffen haben. Paar Verse weiter, dann steht dieser Ben-Hadad auf und der greift trotzdem dann Israel an. Aber eine Weile hatten sie Frieden gehabt. So, das ist eine Happy End Story in diesem Fall. Diese geistlichen Wesen zu sehen, boah, das wünsche ich mir manchmal von ganzem Herzen. Und auch wenn ich die nicht sehe, ich weiß, dass sie da sind. Was hat das jetzt mit uns und mit dir zu tun, ganz persönlich, ganz praktisch? Wer sind die überhaupt, diese Engel? Also erst einmal sind diese spirituelle Wesen, diese pure Energiewesen, die kein Problem haben, durch den Raum sehr schnell sich zu bewegen, von Gott erschaffen. Sie sind nicht aus aller Ewigkeit, die haben nicht die gleiche Natur wie Gott, sondern die sind Erschaffene, das sind Geschöpfe. Die sind gedacht, um Gott zu dienen und Gottes Pläne und Willen auszuführen. Die werden Bnei Elohim genannt, in Hiob 1,6, die Söhne Gottes, was ganz zu unterscheiden ist als der Sohn Gottes, der in der Bibel genannt wird, einzigartige Sohn Gottes, der Monogenes, der die gleiche Natur wie der Vater und mit dem Heiligen Geist teilt und hat und ganz unterscheiden von den Söhnen Gottes, die Geschöpfe sind. Die Anzahl von Engeln, da haben wir in dem vorletzten Lied gesungen, Tausende von Tausenden und Zehntausende von Zehntausende, habt ihr aufgepasst beim vorletzten Lied? Ja, diese Anbetungszeit im Himmel mit Tausend über Tausend und Zehntausend mal Zehntausend. Ich glaube, das ist aus Offenbarung Kapitel 5 und 9. Da werden enorme Zahlen genannt. Aber wir haben gute Gründe zu glauben, dass die Zahl von Engeln gleich der Zahl der Sterne ist. Und worauf basiert das? Auf Hiob 38,4. Ja, ich lese nur den ersten Teil. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten, im gleichen Satz, Anzahl der Sterne und Söhne Gottes. Ja, das ist da, wo Gott den Grundstein der Erde gesetzt hat. Und dann gibt es auch diese creepy, diese Gänsehaut-Bibelverse in der Offenbarung, wo der Drache, was symbolisch für den Teufel steht, ein Drittel der Sterne mit seinem Schwanz mitzieht in Rebellion gegen Gott. Und die meisten Bibelausleger sind einverstanden, es geht gar nicht um Sonnen aus entfernten Galaxien, sondern es geht um Engel, ein dritter Teil von Engel, die mit dem Teufel in diese Rebellion gegen Gott mitgegangen sind. Ja? Und da haben wir wirklich Gründe zu glauben, Anzahl der Engel gleicht oder ist so groß wie Anzahl der Sterne. Wie viele Sterne gibt es in das ganze Universum? Ganz viele. Ja, also die stellen diesen Teleskop noch schärfer und entdecken noch weiter und noch weiter und noch weiter. Also eine enorme Zahl von Engeln. Für mich und für dich ganz persönlich bedeutet das folgendes: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Psalm 34, 8. Und Apostel Paulus schreibt in Hebräerbrief: Sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um deren Willen welche das Heil erben sollen? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich, die Engel des Herrn sind dazu da, um dich zu beschützen, weil du, es gibt diese eine Bedingung, die ihn fürchten. Fürchtest du Gott, dann darfst du glauben und sehr sicher sein, dass du Engel hast, die dich schützen. Dann unten den anderen Bibelvers, Hebräer 1, 4, dienstbare Geister sind da, um dir zu dienen. Überleg dir mal, ein Engel und der Engel des Herrn ist ein dienstbarer Geist, ein unsichtbarer Begleiter, der dich überall begleitet und dir dient. Welche das Heil erben sollen, das ist wieder Kinder Gottes. Das sind Leute, die errettet sind. Sehr wichtig. Für mich ganz persönlich, ich fahre gelassen LKW. Es passieren schreckliche Sachen, Frontalcrashs, Auffahrunfälle, LKWs liegen im Straßengraben, manche sind vollkommen durchgebrannt. Man hört immer wieder wirklich schreckliche Nachrichten und Arbeitsunfälle oder was auch alles gibt. Und wie oft du und ich in Gefahr waren. Und eine unsichtbare Hand hat gesagt, stopp, diese Leute gehören Gott. Oder wenn dir irgendwas passiert, dann setz Grenzen. Dem Bösen und Gefahr setz Grenzen zu. Irgendwann mal sagt Gott, ist genug, kein Stück weiter. Hinter mir Satan oder Mächte des Finsternis. So, dann... Obwohl ich mir persönlich wünsche, sehr viel Einblick in diese geistliche Welt zu haben, manchmal passiert es nicht, manchmal sehen wir nicht. Und manche Leute sind auch nicht in der Lage, überhaupt ein Gespür dafür zu kriegen, für diese geistliche Welt. Warum? Warum können wir die Menschen diese unsichtbare Realität nicht sehen? Erster Grund ist Sündenfall. Sünde. Sünde macht blind. Und wo wir am Anfang in Adam mit Gott im Garten spazieren gegangen sind, in die Kühle des Morgens, nach dem Sündenfall, haben wir nichts mehr gesehen. Auf einmal war Gott verschwunden. Und ich mag diesen Ausdruck, den Paulus auf dem Mars Hill in Athen, also oder Areopagus, benutzt, wo er zu den Athenern predigt, kehrt zu Gott um. Er ist dieser unsichtbare Gott, den ihr nicht seht, aber ihr könnt ihn umhertasten wahrnehmen. Und warum tastet man umher? Weil man es nicht sieht. Wenn du heute Gott nicht siehst, aber doch diesen Wunsch hast, taste dich herum. Denn wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, er wird sich von dir finden lassen. Da haben wir diese Verheißung. Also durch den Sündenfall mit dem Papa spazieren gegangen, eine richtig gute Zeit haben im Garten Eden, Sündenfall, Rebellion, bumm, umhertastend. Deswegen können wir diese geistliche Realität nicht sehen. Und alles, was sichtbar ist, ist aus Dingen gemacht, die unsichtbar sind. Das hat uns auch die Physik gelernt. Materie ist eine Erscheinungsform der Energie. Wenn sich die Atome aus diesem Pult auf irgendeinem Grund nicht mehr zusammenhalten wollen und sich auflösen, da gibt es eine Verpuffung und da gibt es diesen Pult nicht mehr. Erscheinungsform der Energie. Unsichtbare ist eigentlich der Grund, warum es sichtbare Dinge gibt. Und das Sichtbare ist nicht alles. Also umhertastend Gott suchen. Deswegen können viele Menschen diese geistliche Realität nicht sehen. Okay, was ist, wenn wir Kinder Gottes werden und fangen wir an, Dinge zu sehen? Ja? Warum wir nicht viel aus der geistlichen Realität sehen, weil wir sonst zu sehr abgelenkt werden von Gott. Gott hat angekündigt, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Keinem anderen geben. Bitte nehmt das euch zu Herzen. Keinem anderen geben. Gott teilt seine Ehre mit niemandem um. Auch mit netten Leuten, auch mit Heiligen, auch mit... Stell da in diesen Klammern alles. Keinem anderen. Und da ist Gott sehr pingelig, sage ich mal so. Er will seine Ehre nicht teilen. Und noch meinen Ruhm den Götzen, Jesaja 42,8. Und schaut mal in den Apostel Johannes, der bekommt die Offenbarung. Jesus zeigt ihm manche Sachen, da kommt ein Engel, zeigt ihm manche Sachen. Und der ist so geflasht von dieser Situation, von all diesen Sachen, dass er auf die Knien fällt vor einem Engel und will ihn anbeten. Das ist halt unsere Natur von Menschen. Wenn wir über etwas Übernatürliches sehen oder erleben, die erste Reaktion ist, oh, ja, okay, oh. Und der Apostel Johannes fällt vor diesem Engel nieder, der ihm das gezeigt hat. Und der Engel sagt, wow, wow, dude, stop. Er sagt, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder. Das sei dir, der Propheten und deren, die bewahren die Worte dieses Buches. Also alle, die gläubig sind, alle, die die Bibel als Fundament für ihr Leben nehmen, alles, die dieses Buch halten und glauben, sind Mitknechte mit den Engeln. Und vorher haben wir gemerkt, dass die Engel uns dienen. Ja? Also da ist schon was dran an uns, was uns so besonders macht, weil Gott uns liebt und sogar Engel zur Verfügung stellt. Und er sagt, bete Gott an. Warum willst du was anderes anbeten? Bete Gott an. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weil wir so religiös sind und Übernatürliches immer anbeten wollen, sagt Gott, okay, begrenzt. Ihr dürft Sachen sehen, aber nur begrenzt. Wegen der Ablenkung. Weil Gott will, dass ihm die ganze Ehre gibt. Er teilt seine Ehre nicht mit niemandem. Einen anderen Grund, warum wir nicht immer und überall diese geistliche Realität sehen und wahrnehmen. Als Kinder Gottes wird uns der Papa entscheiden, was wir dürfen und was nicht. Für unseren Schutz. Ich werde niemals mit meinen Kindern Horrorfilme anschauen. Würdet ihr das tun? Ich würde eher sagen, okay, wir schauen unsere kleine Farm an oder Heidi. Ja? Aber keine Horrorfilme. Oder Spuren im Schnee. Kennt ihr das? Das ist harmlos, das tut gut. Das gibt Prinzipien und macht Charakter, genau. Und Papa sagt, ihr, die so heißt drauf und versteht immer und wollt immer in die geistliche Welt sehen, ich weiß nicht, ob dir so gut tut. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Es steht in einem Gleichnis Jesu, dass der Samen geht auszusehen. Ein Teil vom Saat fällt am Rand weg. Und da kommen die Raben oder die Vögel des Himmels und die fressen diesen Saat weg. Wie interpretiert Jesus diese Sache? Er sagt, der Samen, der am Straßenrand fällt, das ist sinnbildlich für die Leute, die das Wort hören. Aber der Teufel kommt und klaut diesen Samen aus ihrem Herzen. Also, kleine Übung. Stellt euch vor, ihr habt diesen X-Strahlen-Röntgenblick und ihr seht in der geistlichen Welt. Du verkündigst jemandem das Evangelium, sagst, Jesus liebt dich, das Kreuz ist deine Rettung, Rechtfertigung. Und du sagst, und dann siehst du auf einmal, von hinten kommen irgendwelche abgrundtiefen, bösen Gestalten, hässlich und furchtbar schlimm aussehend. Und die klauen von dem Herzen diesen Menschen, der das Wort hört, die klauen das Wort. Willst du das sehen? Ich will das nicht sehen. Oder die Kämpfe, die bei großen Entscheidungen, wo auch immer, Europaparlament oder Bundestag, was da so für Mächte am Wirken sind. Ich will das nicht sehen. Ich werde geschockt. Oder Personen, die von Geister der Depression geplagt werden. Und du siehst es bildlich, ja? Die Person läuft auf der Straße und dann siehst du diese hässlichen Kreaturen da, die um diesen Menschen. Das will ich nicht sehen. Das ist Horror für mich. Und Papa sagt: Du bist safe, du darfst es nicht sehen, okay? Das ist besser, du weißt es nicht. Papa macht es. Vertrau dem Papa. Jetzt ist noch eine Sache, was sehr wichtig ist, um drei Filme sehen zu können, also weil ich sowieso diese Analogie benutzt habe mit dem Filme, was Papa sagt ja, Papa sagt nein, um diese Analogie besser zu verstehen, um diesen Blick, wenn Papa uns doch irgendwie einen 3D-Film zeigen möchte, da brauchen wir eine besondere Brille, den Glauben. Also, warum den Glauben? Lest ihr Hebräer Kapitel 1, 2 und so weiter. Oder den ganzen Kapitel 11, wo es ganz genau steht. Durch Glauben sah Abraham ein besseres Land. Durch Glauben sah der oder die oder den das und das, was Gott ihnen verheißen hat. Die haben diese drei Brille aufgesetzt, den Glauben, damit sie die Verheißungen Gottes sehen konnten. Ich war auch ein paar Mal, die Kinder haben mich überzeugt, wir sehen heute einen 3D-Film an, okay? Irgendwas Harmloses von Pixar oder so. Und wenn du die Brille nicht auf hast, das siehst du verschwommen. Kennt ihr das? Wer war schon, also komm jetzt, wer war im 3D-Film? Genau. Wenn du die Brille nicht, ihr seid so weltlich. Wenn du die drei Brille nicht anhast, dann siehst du alles verschwommen und macht keinen Sinn. Du wirst müde. Das ist auch so mit Verheißungen Gottes und Bilder, die Gott dir gibt und Verheißungen. Wenn du die Glaube nicht aufsetzt, wenn du nicht den Glauben dieser Sachen nicht siehst, du kriegst kein Gespür für Tiefe. Ja? Wenn du die 3D-Brille aufsetzt in einem Film, 3D-Film, dann siehst du auf einmal diese Kreaturen, die in deine Richtung kommen, du kriegst ein Gespür für die Tiefe. Paulus spricht von Höhe, Tiefe, von diesem Reichtum Gottes, ja, der gibt durch den Glauben schon diesen 3D-Gespür für etwas mehr. Wir als Menschen, wir sehen oft immer alles flach, ehrlich gesagt. Wenn wir uns nur auf die Sicht verlassen, das Sichtbare, oh, schwarzes Hemd, schöne Frisur, ja. Wenn wir uns nur auf diese 3D-Sicht, wir erkennen nicht diese geistliche Dimension von der Person, was dahinter steckt. Wir sehen nur Menschen, nur Bilder, wir schauen alles in 2D. Sicht der natürlichen Menschen, im natürlichen Sehen. Und Sicht des geistlichen Menschen, der sieht auch die Tiefe. Und ich gebe wirklich diesem Beispiel, einfach wenn du die Menschen kennenlernst, meistens ist diese Person mehr, als das du beim ersten Mal gesehen hast. Du kriegst in die Tiefe, du kriegst in 3D. Durch den Glauben können wir wirklich verstehen, was Gott für uns vorhat, können wir den Himmel verstehen, können wir auch verstehen, was am Kreuz passiert ist. Das ist nicht einfach 3 Liter Blut, was geflossen ist, sondern das ist viel mehr. Das ist eine geistliche Dimension. Es ist was passiert. Wir sind freigesprochen. Jesus hat die Schuld auf sich geladen. Wir sind jetzt gerecht gesprochen. Wir können diese Dimensionen verstehen. Wir können auch diese Engelwelt besser verstehen. Wir können auch im Glauben verstehen, einigermaßen wie Gebet wirkt. Ich kann, und keiner weiß es, was für Rädchen in Bewegung gesetzt werden, wenn wir beten, und ob wir da irgendwas einstellen können oder irgendwie zum unserem Vorteil oder egoistischen Gründe benutzen können. Keiner weiß es. Aber Gott ermahnt uns immer wieder und ermutigt uns zu beten, zu beten. Wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber es wirkt. Und ich glaube, wir werden auch nie verstehen, wie Gebet funktioniert. Aber Gott sagt, setz die Brille auf, bete und lass mich den anderen Teil machen. Genau, in 2. Korinther 5,7, Apostel Paulus schreibt, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir haben durch den Glauben diesen erweiterten Sicht. Im Glauben kapieren wir, wie die Welt gemacht worden ist. Im Glauben gibt uns Gott diese Möglichkeit, so zu bewegen, dass wir in seinem Willen laufen. Und im Glauben werden wir auch seine Verheißungen kriegen. Wir werden sie in Realität umgesetzt werden, wenn wir durch den Glauben laufen. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und setzt die Brille auf oder übt immer wieder im Glauben Dinge zu sehen. In deinem familiären Umfeld, auf Arbeit, im geistlichen Leben, setzt die Brille auf. Versuch diese Tiefe, dieses Gefühl für Tiefe zu bekommen in all Bereiche deines Lebens. Das ist ein Geschenk für dich, durch den Glauben zu bewegen, im Glauben zu laufen und auch ans Ziel zu kommen durch den Glauben. Amen.